Damen und Herren, ich war zunächst überrascht, eingeladen worden zu sein zu dieser Tagung und konnte mir gar nicht so recht vorstellen, was ich als Jurist dazu beitragen kann, bis ich dann in meine Publikationsliste schaute und feststellte, dass eben zwei, und zwar meine beiden Qualifikationsarbeiten, den Abwehrbegriff im Titel tragen. Und da dachte ich mir, gut, dann solltest du vielleicht doch nochmal zu dem Abwehrbegriff Gedanken machen und es wird sicher lohnend für mich sein, zu dieser Tagung zu kommen. Also wie es sich für einen Staatsrechtler gehört, hatte ich also eine Arbeit im Verwaltungs- und eine im Verfassungsrecht geschrieben. Die verwaltungsrechtliche, die beschäftigte sich mit dem dogmatischen System des Polizeirechts und trug eben den Titel Gefahrenabwehr. Und die verfassungsrechtliche, die sich um die Grundrechtsdogmatik bemüht, trägt ebenfalls einen nicht allzu ausufernden Titel, aber in dem eben auch der Abwehrbegriff wieder auftaucht, Grundrechte als Abwehrrechte. Mit dem Polizeirecht als Gefahrenabwehrrecht und den Grundrechten haben beide Arbeiten zentrale juristische Konzepte des liberalen Rechtsstaats zum Gegenstand. Die Rückführung der wohlfahrtsstaatlichen, guten Polizei auf die Gefahrenabwehr in dem berühmten Berliner Kreuzberg-Urteil des preußischen Oberverwaltungsgerichts und die Garantie individueller Grundrechte in den Verfassungen des 19. Jahrhunderts bilden Eckpfeiler der juristischen Ausbildung des Liberalismus in Deutschland. Beide beruhen auf der Idee der Abwehr. Im Falle des Polizeirechts der Abwehr von Gefahren für einen bestimmten Bestand an Rechtsgütern durch Dritte, im Fall der Grundrechte der Abwehr von Gefahren für weitgehend denselben Bestand an Gütern durch den Staat. Dies macht die Frage interessant, wie der Bestand dessen, was durch die Abwehrreaktion des modernen Polizeirechts und der Grundrechte vor Gefährdungen geschützt werden soll, selbst besonders grundrechtlich wahrgenommen werden kann. Welche Linien werden durch das moderne Polizeirecht und die Grundrechte als Abwehrrechte verteidigt? Was geschieht, wenn diese Grundlinien selbst grundrechtlich in den Blick genommen werden? Die amerikanische und die deutschsprachige Diskussion zu diesen beiden Fragen vergleichend und auch etwas synthetisierend in den Blick zu nehmen, das soll der Gegenstand meines Vortrags sein. Und ich beginne mit der amerikanischen Situation. Im Hinblick auf die Rechtsprechung des amerikanischen Supreme Court hat Cass Sunstein in einem sehr einflussreichen Artikel Lochners Legacy eine der berüchtigsten Entscheidungen des amerikanischen Supreme Court interpretiert, um aufzuzeigen, was sich hinter den von ihnen dann auch so genannten Baselines, also diesen Grundlinien, an denen die Abwehr stattfindet, verbirgt. In Lochner versus New York betraf eine Arbeitszeitregelung des Staates New York aus dem Jahr 1895. Zu dieser Zeit war es für angestellte Bäcker ganz üblich, mehr als 100 Stunden in der Woche zu arbeiten. Weil dieser Zustand als gesundheitsschädlich und unfair erachtet wurde, erließ der Staat New York ein Gesetz, das die Wochenarbeitszeit für Bäcker auf 60 Stunden begrenzte. Der Eigentümer einer kleinen Bäckerei, Lochner, sah in dieser Regelung eine verfassungswidrige Beschränkung seiner Vertragsfreiheit, weil er gerne seine Bäcker auch weiterhin mit erhöhten Arbeitszeiten unter Vertrag nehmen wollte. Berüchtigt ist die Entscheidung des Supreme Court, zu dem der Fall im Jahre 1905 gelangte, weil der Supreme Court die Arbeitszeitbegrenzung für verfassungswidrig erklärte, weil die mit ihr verbundene Beschränkung der Vertragsfreiheit gegen die Due Process Clause des 14. Amendments verstoße. Vor dem Beitrag von Sunstein wurde Lochner durchgängig als Paradigma für den gerichtlichen Aktivismus gegenüber dem Gesetzgeber gedeutet, der schließlich 1937 zu Roosevelts Court Packing Plan führte, der eine Umstrukturierung des Supreme Court vorsah, um Roosevelts New Deal Sozialgesetzgebung gegen den Supreme Court durchsetzen zu können. In seinem Artikel von 1987 bietet Sunstein eine andere Lesart an, die sich für ihn besonders aus der Kontrastierung einer anderen, für die Lochner-Periode typischen Entscheidung mit einer derjenigen Entscheidungen ergibt, die unter dem politischen Druck des Court-Packing-Plans das Ende der Lochner-Periode markieren. Die erste Entscheidung, Atkins versus Children's Hospital von 1923, betraf eine Regelung über Mindestlöhne für Frauen und Kinder, die noch ganz im Sinne Lochners für verfassungswidrig erklärt wurden, und zwar mit folgender Begründung. Und für Sunstein kommt es immer auf die Begründungen an. Zitat: To the extent that minimum wage exceeds the fair value of the services rendered, it amounts to a compulsory exaction from the employer for the support of a partially indigent person, for whose condition there rests upon him no peculiar responsibility, and therefore, in effect, arbitrarily shifts to his shoulders a burden which, if it belongs to anybody, belongs to the society as a whole. Zitat Ende. In der Entscheidung, die das Ende der Lochner-Periode markiert, in West Coast Hotel versus Parrish von 1937, erklärt der Supreme Court dagegen dann eine Mindestlohnregelung für Frauen für verfassungsmäßig. Und Sunstein interessiert auch an dieser Entscheidung weniger ihr Ergebnis als die Begründung, in deren Perspektivenwechsel die Baseline sichtbar wird, die Lochner und Atkins zugrunde lag. In der die Mindestlöhne rechtfertigenden Entscheidung heißt es, Zitat: The exploitation for a class of workers who are in an unequal position with respect to bargaining power and are thus relatively defenseless against the denial of living wages casts a direct burden upon the community. What these workers lose in wages, the taxpayers are called upon to pay. The community is not bound to provide what is in effect a subsidy for the unconscionable employer. Das Gericht hatte also die Perspektive auf den Mindestlohn innerhalb weniger Jahre um 180 Grad gedreht. Wurde in Atkins die Einführung eines Mindestlohns als eine unzulässige Abgabe des Arbeitgebers erachtet, läuft in West Coast Hotel das Unterlassen einer Mindestlohnregelung auf eine ungerechtfertigte Subvention des skrupellosen Arbeitgebers hinaus. Sunstein deutet die Entscheidungen so, dass sich in ihnen besonders die Beurteilung dessen verschoben hat, was als neutral sowie was als Handlung und was als Unterlassen des Staates zu gelten hat. Gingen Lochner und Atkins noch davon aus, dass der durch die Verfassung geschützte neutrale Zustand der unlimitierten Vertragsfreiheit sei und dass eine rechtfertigungsbedürftige Handlung des Staates, State Action, nur insoweit vorliegt, als dieser Zustand zu Lasten der Vertragsfreiheit abgeändert wird, liegt die Baseline in West Coast Hotel in fairen, den Lebensunterhalt sichernden Arbeitsverträgen und ein Handeln des Staates nicht nur in der Reglementierung des Vertragsinhalts, sondern auch in der Gewährung indirekter staatlicher Zustöße durch die Ermöglichung skrupelloser Arbeitsverträge. Was durch die Freiheitsrechte der amerikanischen Verfassung abgewehrt werden kann, hängt danach ganz wesentlich davon ab, wo die Grundlinien der Anwendung des Abwehrrechts gezogen werden. Nach Sunstein lief die Baseline der Lochner-Rechtsprechung darauf hinaus, dass die für den Staat grundsätzlich nicht antastbare und durch die Abwehrrechte der Verfassung geschützte Baseline durch das Common Law bestimmt wurde. Ein Zitat: Governmental invention was constitutionally troublesome, whereas inaction was not. And both neutrality and inaction were defined as respect for the behavior of private actors pursuant to the common law, in the light of the existing distribution of wealth and entitlements. Market ordering under the common law was understood to be part of nature rather than a legal construct, and it formed the baseline from which to measure the constitutionally critical lines that distinguished action from inaction, neutrality from impermissible state partisanship. Zitat Ende. Das Interessante an Sunsteins Lesart ist nun, dass anders als nach der Lesart, die die Fälle nur unter dem Gesichtspunkt des gerichtlichen Aktivismus betrachtet, Lochner mit der New Deal-Rechtsprechung des Supreme Court nicht überwunden ist. Die Frage der Baselines für die Anwendung der Abwehrrechte der amerikanischen Verfassung stellt sich auch heute noch. So ist heute die grundsätzliche Zulässigkeit sozialstaatlicher Gesetzgebung, insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts, zwar nicht umstritten, Doch in anderen Bereichen finden die Auseinandersetzungen immer noch an den Grundlinien von Vertrag und Eigentum statt, die das Common Law prägen. Sunstein zählt eine ganze Reihe verfassungsrechtlicher Kontroversen auf, von denen ich nur noch kurz auf die State Action Doctrine anhand eines Beispiels aus dem Versammlungsrecht eingehen möchte. Mit der zunehmenden Privatisierung öffentlicher Räume, die in den USA sicherlich schon weiter vorangeschritten ist als in Europa, stellt sich zunehmend die Frage, ob die privaten öffentlichen Räume für öffentliche Kommunikation, besonders für Versammlungen, nicht auch unabhängig von der Einwilligung der Eigentümer geöffnet werden müssen. Die traditionelle Betrachtung geht dahin, dass es sich dabei um den Ausschluss von Demonstranten von privaten Grundstücken nicht um staatliche, sondern um rein private Maßnahmen handle. Das Verlangen richte sich nicht gegen eine staatliche Handlung, sondern gegen ein staatliches Unterlassen, Inaction, einen entsprechenden Anspruch auf Nutzung eines privaten Grundstücks vorzusehen. Der Ausschluss einer Versammlung von einem privaten Grundstück berühre daher das Abwehrrecht der Versammlungsfreiheit nicht. Doch auch hier zeigen sich Verschiebungen der Baseline. In seiner Entscheidung Prune Your Shopping Center vs. Robbins hielt der Supreme Court eine Entscheidung des kalifornischen Supreme Court aufrecht, in der dieser ein Recht, Unterschriften gegen eine UN-Resolution in einem privaten Einkaufszentrum auch ohne Einwilligung der privaten Betreiber sammeln zu dürfen, aus dem Recht der freien Meinungsäußerung abgeleitet hatte. Der Ausschluss von einem privaten Eigentum erschien dem obersten Gericht Kaliforniens nicht mehr nur als privates Handeln, sondern als Eingriff in die Meinungsfreiheit. Zitat: In assessing the significance of the growing importance of shopping centers, we stress also that to prohibit expressive activity in centers would impinge on constitutional rights beyond speech rights. Zitat Ende. Nach Sunsteins Baseline-Theorie hat sich mit der gewachsenen öffentlichen Bedeutung von Einkaufszentren die Grundlinie für die abwehrrechtliche Beurteilung dahin verschoben, dass jedenfalls Eigentumsrechte, die ein Grundstück in einer entsprechenden öffentlichen Funktion betreffen, vor der Meinungsfreiheit gerechtfertigt werden müssen. Nach Sunstein geht es aber nie darum, die Grundlinien aufzulösen, sondern nach seiner Ansicht kann es nur darum gehen, die Baselines bereichsspezifisch unter Berücksichtigung von Verteilungsgerechtigkeit, institutionellem Gleichgewicht, Demokratietheorie und Interpretationstheorie adäquat zu bestimmen und sich der mangelnden Natürlichkeit jeder Baseline bewusst zu sein. Würde nun diesen Befund aus der amerikanischen Diskussion ganz gern mit der deutschen Paralleldiskussion kontrastieren, die etwas anders liegt, aber doch ganz ähnlich gestimmt ist. In der deutschsprachigen Diskussion lässt sich eine ganz ähnliche Tendenz beobachten. Ausgangspunkt war hier zunächst, dass die Grundrechte nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorrangig Abwehrrechte sind, aber eben auf privatrechtliche Rechtsverhältnisse grundsätzlich keine Anwendung fänden. Doch anders als in den USA wurde die Diskussion nicht unter dem Titel State Action geführt, also vor dem Hintergrund der Frage, inwieweit im Hinblick auf Privatrechtsverhältnisse ein staatliches Handeln ausgemacht werden kann, sondern als eine Diskussion um die Grundrechtsbindung der Grundrechtsträger, die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte. Man konnte sich die Bedeutung des Abwehrrechts in privatrechtlichen Konstellationen nur so vorstellen, dass man einen der beteiligten privaten Akteure als Dritten neben dem betroffenen Grundrechtsträger und dem Staat an das Abwehrrecht band. Im Ansatz wurde eine solche Grundrechtsbindung der Grundrechtsträger jedoch nicht mehr als eine Funktion des staatsgerichteten Abwehrrechts gesehen, und damit wurden genau die Bereiche von einer abwehrrechtlichen Betrachtung ausgeklammert, an denen Sunstein die Grundlinie auch für die amerikanische Diskussion festgemacht hatte, nämlich Vertrag und Eigentum. Pflichten aus Verträgen sollten sich grundsätzlich ebenso wenig vor den Grundrechten rechtfertigen müssen wie Eigentümerrechte. Dagegen baute sich jedoch in den 50er Jahren in der deutschen Diskussion, besonders im Arbeitsrecht, eine recht wirkmächtige Opposition auf. Einer der Hauptvertreter dieser Opposition, wurde dann auch noch Präsident des Bundesarbeitsgerichts, sodass es also diese Position auch institutionelles Gewicht bekam, sodass das Bundesverfassungsgericht dann Anfang der 60er Jahre in seiner berühmten Lüth-Entscheidung zu einer vermittelnden Position gezwungen war, die jedenfalls weithin so verstanden wurde, als dass die Grundrechte im Bereich des Privatrechts nur eine abgeschwächte, vermittelte, aber immerhin objektive Wirkung entfalten können. Im Privatrecht sollten die grundrechtlichen Abwehrrechte nicht unmittelbar Anwendung finden, sondern im Wege der sogenannten mittelbaren Drittwirkung nur über die in ihnen zum Ausdruck gebrachten Wertungen, besonders bei der Auslegung generalklauselartiger Tatbestände, Einfluss in das Privatrecht nehmen. In der jüngeren Grundrechtsdogmatik ist dieser in seiner dogmatischen Gestalt weithin als undeutlich empfundene Ansatz zur Lehre der grundrechtlichen Schutzpflichten weiterentwickelt worden. Die Grundrechte wirken demnach im Privatrecht nicht als Abwehrrechte gegen den Staat, sondern als Schutzpflichten, die dem Staat auferlegen, schutzbedürftige Privatrechtssubjekte vor unzumutbaren Konsequenzen der Privatrechtsordnung zu schützen. So hat das Bundesverfassungsgericht etwa 1990 aus den grundrechtlichen Schutzpflichten abgeleitet, dass unselbstständige Handelsvertreter vor übermäßigen vertraglichen Wettbewerbsverboten im Falle ihrer Kündigung geschützt werden müssen. Zitat: Der entsprechende Schutzauftrag der Verfassung richtet sich hier an den Richter, der den objektiven Grundentscheidungen der Grundrechte in Fällen gestörter Vertragsparität mit Mitteln des Zivilrechts Geltung zu verschaffen hat. Zitat Ende. Bei Störungen der privatrechtlichen Parität sollen die Grundrechte zwar nicht als staatsgerichtete Abwehrrechte Bedeutung entfalten, aber ihnen sollen sich grundsätzlich grundrechtlich schwächere Schutzpflichten zugunsten der gesellschaftlicher Macht unterlegenen Partei entnehmen lassen, die den Staat zwingen, dieser unterlegenen Partei an die Seite zu springen. Auch in der deutschsprachigen Diskussion hat sich also die Baseline verschoben. Doch wie in der amerikanischen Diskussion ist das Problem mit der Ergänzung des Abwehrrechts um die staatliche Schutzpflicht nicht verschwunden. Vielmehr gibt es Anzeichen, dass sich die Grundlinie in das Konzept der Schutzpflichten eingeschrieben hat. Unter dem Gesichtspunkt grundrechtlicher Schutzpflichten werden gesellschaftliche Macht und Ohnmacht zum Thema. Die Lehre von den Schutzpflichten blendet dabei aus, dass der Staat zunächst die rechtlichen Bedingungen der Möglichkeit gesellschaftlicher Macht und Ohnmacht schafft. Die Akkumulation sozialer Macht wird als staatsunabhängiger, gesellschaftsinterner Prozess begriffen. Der Staat taucht erst in der Rolle des an der Machtzuweisung unbeteiligten Retters auf, der dem Ohnmächtigen, dessen Ohnmacht er doch rechtlich eingerichtet hat, Kraft des grundrechtlichen Schutzauftrags zur Seite springt. Diese Ausblendung hat einen lochnerartigen Effekt, weil keinesfalls alle privatrechtlichen Positionen nur unter dem Gesichtspunkt der grundrechtlichen und grundrechtlich minderen Schutzpflicht wahrgenommen werden. Sind Rechtspositionen des Eigentümers oder Unternehmers durch Mieter- oder Arbeitnehmerrechte in Frage gestellt, so werden entsprechende Rechtspositionen der sozial unterlegenen Partei durchaus abwehrrechtlich thematisiert. Geht es um das Recht des Mieters Satellitenschüsseln, so ein Fall oder auch sogar mehrere Fälle in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an dem Haus des Vermieters anbringen zu dürfen, so wird keine Pflicht des Staates zum Schutz des Eigentümers thematisiert, sondern das Abwehrrecht des Eigentümers gegen die ihm durch das Privatrecht auferlegte Duldungspflicht. In diesen Konstellationen wird wahrgenommen, dass die Rechtsposition des Mieters auf staatlicher Rechtsersetzung beruht, die der abwehrrechtlichen Bindung unterliegt. Geht es jedoch andererseits um die Position des Mieters oder des abhängig Beschäftigten, geraten nur grundrechtliche Schutzpflichten in den Blick. Neben diesen Bereichen, in denen das Instrument der Schutzpflicht überhaupt grundrechtlich, die über das Instrument der Schutzpflicht überhaupt grundrechtlich thematisiert werden, stehen zudem noch andere Bereiche, in denen die Baseline noch ganz unangetastet ist. So gilt es fast noch als allgemeine Meinung, dass sich die Versammlungsfreiheit nicht auf die Nutzung privater Grundstücke erstrecken kann. Die Ausschlussrechte des Eigentümers werden nicht als Eingriff in die Versammlungsfreiheit wahrgenommen, sondern Konstellationen wie diejenige in Pruneyard v. Roberts allenfalls unter dem Gesichtspunkt eines aber grundsätzlich abgelehnten grundrechtlichen Leistungsanspruchs diskutiert. Auch insoweit deuten sich jedoch Verschiebungen der Baseline an, nicht in der nationalen Rechtsprechung, aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in einer jüngeren Entscheidung eine Verletzung der Versammlungsfreiheit durch das Verbot einer Versammlung in einem privaten Einkaufszentrum nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen, auch wenn noch im konkreten Fall abgelehnt. In beiden Traditionen des Abwehrrechts scheint es also nur darum zu gehen, wo und entlang welcher Grenzen die Baseline gezogen wird. Wobei sich in der amerikanischen Tradition eher Verschiebungen und in der deutschsprachigen Diskussion eher Abschwächungen dieser Baselines zeigen. Liegt Sunstein daher richtig, wenn er davon ausgeht, dass nicht das Ob, sondern nur das Wo der Baseline fraglich sein kann? Was passiert, wenn das Abwehrrecht ohne Rücksicht auf Grundlinien ernst genommen wird? Grundsätzlich richtet sich das Abwehrrecht gegen jede Emanation staatlicher Hoheitsgewalt. Im Rechtsstaat sind aber auch alle Konflikte zwischen Privaten, das heißt auch alle Konflikte, die auf Vertrag und Eigentum beruhen, durch staatliche Hoheitsgewalt geregelt. In dem Konflikt um ein Verhalten eines Grundrechtsträgers muss der Staat regeln, ob das Verhalten einem Verbot unterworfen oder der von dem Verhalten betroffene Grundrechtsträger zur Duldung verpflichtet werden soll. Jede sich aus einer entsprechenden staatlichen Regelung ergebende Rechtsposition ist staatlich konstituiert und jede sich daraus ergebende Verpflichtung schränkt die Grundrechte des Adressaten der Verpflichtung ein. Konflikte zwischen Grundrechtsträgern sind Nullsummenspiele. Was dem einen gegeben wird, wird dem anderen genommen. Der Streit um den Anbau von Satellitenschüsseln, Demonstrationen in Einkaufszentren, die Einhaltung von existenzvernichtenden vertraglichen Wettbewerbsverboten, ganz gleich um welches Thema es sich handelt, lässt sich nur durch Freiheitsbeschränkungen rechtlich regeln, unabhängig davon, zu welcher Seite die Entscheidung neigt. Nicht nur die staatlich auferlegte Pflicht, den Anbau von Satellitenschüsseln zu dulden, sondern auch die Pflicht, den Anbau zu unterlassen, bedeutet einen Eingriff in grundrechtliche Freiheit, dessen Abwehr die Abwehrrechte ihrer Anlage nach gelten. Nicht nur die staatlich auferlegte Pflicht, Demonstrationen auf dem eigenen Grund und Boden zu dulden, sondern auch die Pflicht, sie zu unterlassen, greift in Abwehrrechte ein. Und entsprechendes gilt für die Pflicht, einen Wettbewerb aufgrund eines Vertrages zu unterlassen, wie auch für den Ausschluss der Möglichkeit, ein solches Wettbewerbsverbot zu vereinbaren. Werden die Grundrechte als staatsgerichtete Abwehrrechte ernst genommen, gibt es keine Baselines. Wird, wie jedenfalls in Deutschland und in den USA, die gesamte Staatsgewalt an die Grundrechte gebunden, so gibt es angesichts der Staatlichkeit allen Rechts, jedenfalls nationalen Rechts, grundrechtstheoretisch keine Grundlinie mehr, an der dem Abwehrrecht Einhalt geboten werden könnte. Grundrechtstheoretisch gibt es keine vorstaatliche Rechtssphäre, deren Rechtspositionen sich nach der Logik des Abwehrrechts nicht mehr oder nur in abgeschwächter Form vor den Grundrechten rechtfertigen müssten. Ich komme zu Schwierigkeiten einer solchen Totalisierung des Abwehrrechts. Werden Grundrechtseingriff und Grundrechtsverletzung in eins gesetzt, so liegt eine Aporie eines totalitären Anspruchs eines Abwehrrechts auf der Hand. Wenn das Rechtsstaatsgebot dem Staat einerseits aufgibt, Konflikte seiner Bürger in rechtliche zu überführen, andererseits aber jede Regelung eines Konflikts notwendig mit Grundrechtseingriffen verbunden ist, Grundrechtseingriffe aber immer Grundrechtsverletzungen bedeuten, dann würde die rechtsstaatliche Verfassungsordnung perplex. Das Rechtsstaatsgebot würde zu einer Regelung zwingen, die Abwehrrechte verböten. Soll das Abwehrrecht nicht nur theoretisch, sondern auch dogmatisch entfaltet werden, so setzt dies zunächst die Unterscheidung von Grundrechtseingriff und Grundrechtsverletzung voraus. Nur wenn nicht jeder Grundrechtseingriff als Grundrechtsverletzung gilt, kann es jenseits traditioneller Grundlinien Anwendung finden. Doch damit sind die Aporien des Abwehrrechts noch nicht gebannt. Die eine Gefahr besteht dahin, dass das Abwehrrecht leer läuft. Wenn es zwar allseits Grundrechtseingriffe anerkennt, aber andererseits keine Grundlinien gezogen werden. Sunstein geht davon aus, dass die abweichende Meinung von Oliver Wendell Holmes Jr. in Lochner v. New York dieser Gefahr erlag. Holmes wandte sich gegen die Entscheidung des Gerichts, weil er dem demokratischen Mehrheitsprinzip auch zugestand, sich über herkömmliche oder als natürlich erscheinende Rechtszustände hinwegzusetzen. Die Zustimmung oder Ablehnung einer bestimmten wirtschaftspolitischen Idee dürfe nicht der Maßstab des Verfassungsrechts sein. Zitat: I strongly believe that my agreement or disagreement has nothing to do with the right of the majority to embody their opinions in law. It is settled by various decisions of this court that laws may regulate life in many ways which we as legislator might think injudicious. But a constitution is not intended to embody a particular economic theory. It is made for people of fundamentally differing views, and the accident of our finding certain opinions natural, familiar, or novel, or even shocking, ought not to conclude our judgment upon the question whether statutes embodying them conflict with the Constitution of the United States. Holmes wendet sich ausdrücklich gegen die Annahme einer Basislinie des Vertrauten und natürlich Erscheinenden. Doch wenn es nicht Aufgabe der Abwehrrechte ist, die Mehrheit daran zu hindern, ihre Ansichten in Gesetzesform zu begießen, wie sollen Abwehrrechte dann noch den Gesetzgeber binden? Wenn der Eingriff in die Abwehrrechte nur der Rechtfertigung durch die Mehrheit bedarf, wie sollen die Grundrechte dann den Schutz von Minderheiten leisten? Es sind Überlegungen dieser Art, die Sunstein davon abgehalten haben, Holmes zu folgen, dessen Diagnose der Lochner-Entscheidung erteilt. Die entgegengesetzte Gefahr entsteht dann, wenn die Anforderungen an die Rechtfertigung eines Grundrechtseingriffs zu hoch angesetzt werden. In Anknüpfung an Karl Schmidts polemischer Weimar-Diagnose des Justizstaats hat Ernst Wolfgang Böckenförde im Hinblick auf die Funktionserweiterungen der Grundrechte, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe, den Begriff des Jurisdiktionsstaates wirkungsvoll in die deutschsprachige Debatte eingebracht. Wenn der Gesetzgeber Konflikte regeln muss, aber nur regeln kann, wenn er in Grundrechte eingreift, stehen die politischen Spielräume des Gesetzgebers, die ihm verfassungsrechtlich zur Verfügung stehen, in unmittelbarem Verhältnis zu den Anforderungen, die die Grundrechte an die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen stellen. Erachten Verfassungsgerichte, wie unser Verfassungsgericht zum Teil die Tendenz hat, die Angemessenheit der Abwägung der jeweils auf beiden Seiten im Raum stehenden Grundrechtspositionen für verfassungsrechtlich determiniert, oder verlangen sie sogar, wie es einer verbreiteten Tendenz in der deutschsprachigen Grundrechtsliteratur entspricht, deren Optimierung, so werden die politischen Gestaltungsspielräume des Gesetzgebers eng. Der Gesetzgeber hat dann nicht mehr die Aufgabe politischer Gestaltung, sondern übt sich in Grundrechtsvollzug, der unter die Aufsicht des Verfassungsgerichts gestellt ist. Seine Entscheidungen haben gegenüber denen des Gerichts nur vorläufigen Wert. Dem Parlament wird noch ein gewisser tatsächlicher Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zuerkannt. Verfassungsgericht und Parlament verhalten sich aber in der Sache wie obergerichtliche Revisionsinstanz und untergerichtliche Tatsacheninstanz. Die Aufgabe der Grundrechtsdogmatik eines totalisierten Abwehrrechts liegt also in der Entwicklung grundrechtlicher Anforderungen einer mittleren Linie, die dann auch eine Enträumlichung des Grundrechtsdenkens erlauben. Denn das Bild der Baselines ist ein räumliches. Unmittelbar durch die Grundrechte als Abwehrrechte werden bestimmte Rechtssphären durch die Grundlinien, deren Übertretung kaum einlösbare Rechtfertigungslasten auslösen, abgegrenzt. Die Grundrechte selbst grenzen also Freiheitssphären ab. Und nicht weniger räumlich ist das von mehreren Grundrechtsfunktionen geprägte Bild der deutschsprachigen Diskussion, das von einer Kollision einzelner Grundrechtspositionen ausgeht. Eine Kollision der stärkeren abwehrrechtlichen Positionen der Eigentümer, Unternehmer und überlegenen Vertragsparteien auf der einen und der schwächeren schutzpflichtenrechtlichen Position zugunsten der Bedürftigen auf der anderen Seite. Von der Kollision der Interessen der Bürger wird auf eine Kollision ihrer Grundrechte geschlossen, von einer faktischen Kollision auf eine rechtliche. Nach diesem mechanistisch-räumlichen Ansatz der Grundrechtskollision ergibt sich die rechtliche Lösung eines Interessenkonflikts durch den Aufeinanderprall der beiden Grundrechte sowie die Resultante aus dem Kräfteparallelogramm zweier kollidierender Billardkugeln. Wo die unterschiedlichen Grundrechte sich so sehr nähern, dass sie aufeinanderstoßen, passt kein Blatt mehr dazwischen, sie kollidieren, daher die Tendenz zur Konstitutionalisierung der deutschen Diskussion. Eine Alternative zu diesen verräumlichten Vorstellungen des Abwehrrechts öffnet sich wenn die Reflexivität des Abwehrrechts entfaltet wird. Die Grundrechte berechtigen die beteiligten Bürger nicht gegen den jeweils anderen. Sie sind nicht mit Rechtspositionen durch die Grundrechte ausgestattet, die gegeneinander stoßen können und kollidieren, sondern die Grundrechte statten sie mit Rechtspositionen nicht gegen jeweils andere Bürger, sondern gegen den Staat aus. Diesem kommt die Aufgabe zu, den Interessenkonflikt rechtlich unter Beachtung der Vorgaben der Grundrechte zu ordnen. Diese Vorgaben enthalten aber nicht bereits eine Zuordnung unterschiedlicher Freiheitsräume. Sie stellen vielmehr unterschiedlich strukturierte, formelle und materielle Anforderungen an deren einfachrechtliche Abgrenzung. Verdeutlichen lässt sich dies etwa an dem für die deutsche Grundrechtsdogmatik zentralen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der eben bestimmt, dass Grundrechtseingriffe gleich welcher Art immer verhältnismäßig sein müssen, also insbesondere geeignet und erforderlich sein müssen, schützt keine bestimmte Basislinie grundrechtlicher Freiheit, sondern verlangt relativ zu den Zwecken, die der Gesetzgeber mit einem Grundrechtseingriff verfolgt, die Plausibilität der Geeignetheit und Erforderlichkeit des Eingriffs zu einem verfolgten Zweck. Mit sicherem Gespür für die eigene mediale Wahrnehmung hat das Bundesverfassungsgericht etwa in dieser Woche, vielleicht haben Sie das mitbekommen, das staatliche Sportwettenmonopol etwa 4 Wochen vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft für verfassungswidrig erklärt. Dieses Verfahren ist seit 5 Jahren beim Gericht anhängig, also das Timing ist sozusagen optimal. Und an dieser Entscheidung lässt sich eben deutlich machen, wie dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wirkt. Das Gericht hat das gesetzliche Verbot von Sportwetten verboten, weil das staatliche Wettmonopol in seiner konkreten Ausgestaltung zu dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Zweck, nämlich der Bekämpfung der Spielsucht, ungeeignet ist. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das Gericht die Grundlinie der Vertragsfreiheit nunmehr hinter das Gebiet der Sportwetten verlegt und sich somit der Raum der Vertragsfreiheit weiter ausgedehnt hätte, sondern lediglich, und das war den Kommentierungen der Entscheidung ja auch zu entnehmen, dass der Gesetzgeber entweder das staatliche Monopol aufgibt oder eine neue, im Hinblick auf die Bekämpfung der Spielsucht, effektivere Regelung schafft, die eben vielleicht den fiskalischen Zweck dieses Monopols nicht so sehr in den Vordergrund stellt. Gleich für welche Regelung sich der Gesetzgeber entscheidet, auch die Neuregelung muss den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen. Dies würde etwa auch für Pflichten aus Wettverträgen von Spielsüchtigen gelten, die mit privaten Anbietern geschlossen werden, sollte das Monopol endgültig fallen. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz markiert also selbst keine Gebiete, keine Rechtssphären, sondern stellt Anforderungen an jede Markierung. Ein ähnliches Grundrechtskonzept hatte wohl auch Oliver Wendell Holmes in seiner abweichenden Meinung im Sinn. I think that the word liberty in the 14th Amendment is perverted when it is held to prevent the natural outcome of a dominant opinion, unless it can be said that a rational and fair man necessarily would admit that the statute proposed would infringe fundamental principles. Auch für Holmes ist es in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers, Freiheitsräume zu verteilen. Auch für ihn stellen die Grundrechte nur Anforderungen an die Art der Verteilung, verteilen jedoch nicht selbst. Und die Abwehrrechte enthalten eine ganze Reihe von allgemeinen sowie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Anforderungen und auch eine ganze Reihe von aus den Einzelgrundrechten jeweils im Einzelnen dogmatisch zu entwickelnden speziellen formellen und materiellen Anforderungen an die rechtliche Zuordnung grundrechtlich geschützter Freiheit. Etwa besondere Verfahren bei Wohnungsdurchsuchungen, bei Freiheitsentziehungen, ein Zensurverbot, das Gebot der Meinungsneutralität von Meinungseingriffen, das absolute Verbot der Menschenwürdeverletzung etc. etc. Aus all diesen Vorgaben, die für die einzelnen Grundrechte als punktuelle im Einzelnen zu entwickeln sind, ergibt sich ein komplexer Mix von Anforderungen an den Gesetzgeber, der aber nicht abwehrrechtlich anhand von Baselines von bereits determinierten Rechtssphären zu betrachten ist. Die Abwehrrechte enthalten keine Baselines, die rechtliche Freiheitssphären kartieren. Wenn man sich auf die Räumlichkeit der Bildlichkeit im Bemühen um die Enträumlichung des Grundrechtsdenkens überhaupt einlassen will, könnte man sagen, dass die Grundrechte eher eindimensionale Punkte auf der Landkarte der Freiheit markieren, um die herum der Gesetzgeber dann einzelne Freiheitssphären abgrenzen kann. Im Idealfall sorgt die Summe dieser punktuellen Vorgaben dafür, dass unter den unendlich vielen denkbaren Möglichkeiten der Grenzziehung keine gewählt werden, die Minderheitengruppe nachteiligen, Unvernünftiges oder Unfaires anordnen oder demokratische Institutionen gefährden. Der Maßstab für diese Wertungen kann jedoch wieder nur in den punktuellen Vorgaben gefunden werden, die in der Grundrechtsdogmatik unter anderem, aber nicht ausschließlich, auch im Hinblick auf diesen grob umrissenen Zweck der Grundrechte entwickelt werden müssen. Abwehrrechte regeln nicht selbst rechtliche Freiheit, sondern enthalten lediglich Vorgaben für die Abgrenzung von Freiheitsräumen durch die dazu demokratisch berufenen Instanzen. Es geht also nicht um die Verschiebung von Baselines, sondern um die Entwicklung grundrechtlicher Rechtfertigungsanforderungen, die es erlauben, die Abwehrrechte als reflexive Regelungen rechtlich geordneter Freiheit zu entfalten. Sie leisten nicht selbst die Abgrenzung von Freiheitsräumen, sondern stellen Anforderungen an die Abgrenzung von Freiheitsräumen durch die dazu demokratisch und funktional vorrangig zuständigen Instanzen. Wenn Sie mich also am Ende fragen würden, mit wem man es nun halten solle, mit Sunstein und Lochner oder mit Holmes, so wäre meine Antwort mit Holmes. Doch anders als Lochners Legacy müsste Holmes' Legacy, die bislang wie Lochner vor Sunstein wesentlich institutionell, nämlich als Paradigma für den Judicial Restraint gelesen wird, grundrechtsdogmatisch noch entfaltet werden. Ob dies in der amerikanischen Diskussion unter den dort geltenden Bedingungen möglich ist, wage ich mir nicht an zu beurteilen. Sehr herzlichen Dank. Ja.